Herzlich willkommen bei Nein to Geil, dem Podcast, in dem wir gemeinsam den Weg zu einer Arbeitswelt ebnen, die es dir ermöglicht, Klarheit für deine Karriere und berufliche Erfüllung in einer überfüllten Welt zu finden. Mein Name ist Steffi und ich bin das, was man so schön Tausendsasser nennt. Mit unendlich vielen Interessen und Leidenschaften ausgestattet, war es für mich lange schwierig, in unserer Arbeitswelt den Platz zu finden, der sich für mich gut und richtig angefühlt hat. Heute habe ich als Projektleiterin im Personalbereich und Coach für Angestellte im beruflichen Umbruch meine berufliche Spielwiese gefunden und bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass du das auch kannst. Mit meinen Podcast-Folgen möchte ich dich inspirieren, ermutigen und dir den liebevollen Arschtritt geben, den du brauchst, um endlich für dich loszugehen. Ich gebe dir meine Erfahrungen, Strategien und Tricks für Beruf und Karriere an die Hand und gemeinsam programmieren wir dein Mindset auf Erfolg und Optimismus. Bist du bereit, das Arbeitsleben zu kreieren, von dem du bislang nur geträumt hast? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein to Geil. Die heutige Folge, und das wirst du gleich zu Beginn des Interviews hören, ist eine ganz besondere Folge für mich und ich mutiere zeitweise zum kleinen Fangirl, denn ich darf in der heutigen Folge mit Phyllis Luise Katschmas sprechen. Phyllis leitet mit ihren beiden Kollegen Robert Kötter und Marius Kursawe das Unternehmen Work-Life-Romance. Die drei haben es sich zur Mission gemacht, mit ihrem Unternehmen Menschen dabei zu helfen, ihre Karriere und ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten und dabei die Arbeitswelt menschlicher zu machen. Grundlage ihrer Arbeit ist der von ihnen entwickelte Life-Design-Prozess, über den wir in der Tiefe auch im Interview sprechen. Aber wir starten bei Phyllis ganz eigener Reise. Phyllis nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise vom Burnout zu der Persönlichkeit und der Unternehmerin, die sie heute ist. Wir sprechen über all die großen und kleinen Schritte dazwischen und über das, was sie auf dieser Reise über sich gelernt hat. Heute, und wir sprechen vom 13.09., der Tag, an dem diese Folge online geht, ist auch ein ganz besonderer Tag für Phyllis, denn heute wird ihr allererstes Buch veröffentlicht. Auch darüber sprechen wir in der Folge und ich glaube, das sind genug Gründe, jetzt dran zu bleiben und sehr gut zuzuhören. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Liebe Phyllis, du erfüllst mir mit unserem Interview heute einen kleinen Fangirl-Moment und ich habe es dir ja auch, glaube ich, schon 1 Million Mal gesagt. Ich liebe das, was du tust. Ich liebe es, dich online auf Social Media zu sehen. Ich liebe das, was ihr tut. Ich liebe deine Mission, deinen Werdegang. Und das war jetzt erstmal Lobeshymne genug. Und alle, die jetzt zuhören, werden auch sicherlich verstehen, warum das so ist. Bevor wir jetzt aber weiter in die Lobeshymne gehen, geht das Wort erstmal an dich, Phyllis. Stell dich unseren Zuhörenden einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Und was treibt dich an?
Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die netten Worte. Bin voll gerührt und geschmeichelt. Hi, ich bin Phyllis Luise Katschmas. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Work-Life-Romance GmbH vom Titel her. Und was ich eigentlich mache, ist, ich helfe Menschen dabei mit unserem Unternehmen, das Work-Life-Romance heißt, ihre Karriere, ihr Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Und wir machen die Arbeitswelt menschlicher mit der Methode, Live-Design, Coaching-Methode, die wir erfunden haben. Und das mache ich so den ganzen Tag. Und da bin ich extrem dankbar für, dass ich Menschen dabei unterstützen kann, ihr eigenes Potenzial erstmal zu erkennen und dann auszuleben.
Und jetzt verstehen die Ersten, warum ich das so feiere, weil es natürlich die beiden Themen sind, die mir ganz nah am Herzen liegen. Menschen dazu zu bringen, ihr Potenzial zu erkennen, zu leben und sich eine Arbeitswelt zu gestalten, die genau dem entspricht. Aber auf der anderen Seite auch die Arbeitswelt so zu gestalten, dass diese Menschen, die wissen, wer sie sind, was sie machen wollen, auch diesen Anklang finden und es alles Hand in Hand geht. Bist du mit dieser Mission auf die Welt gekommen, Phyllis? Erzähl uns deinen Weg zu diesem Thema, denn der ist auch super interessant und ich glaube, das ist es wert, hier einen Abstecher zu machen und da kurz zu verweilen. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute deine Herzensmission nennst?
Also damit geboren bin ich auf gar keinen Fall. Also vielleicht so ein bisschen zum Background. Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, also meine Eltern sind beide Gärtner Und wir haben einen Bauernhof und da wohnen wir jetzt auch. Also mein Mann, mein Hund und ich, wir haben quasi zwei Wohnsitze. Einmal noch auf dem Hof, gemeinsam mit meiner Familie und dann hier in Hamburg. Das heißt, ich habe mein Leben lang gearbeitet, seit ich klein bin. Also ich bin wirklich, literally, die ersten Fotos von mir auf dem Feld gibt es, da kann ich gerade so laufen und da helfe ich schon, die Pflanzen einzupflanzen. So, das heißt, ich komme halt aus so einer Familie, ne, wo es einfach gesagt wurde, du musst arbeiten, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das habe ich halt auch gemacht. Ich habe dann mit 18 angefangen, bin hyper ambitioniert in die Wirtschaft gestartet und bin dann in der Immobilienbranche gelandet mit dem Ziel, ich wollte halt unbedingt finanziell unabhängig sein. Das war so damals einer meiner größten Werte. Und ich war damit auch echt voll erfolgreich. Also es hat dann alles voll gut geklappt und ich bin relativ schnell dann auch in ganz guten, unbefristeten Jobs gewesen und habe dann aber mit Mitte 20 festgestellt, ach scheiße, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin hier gefangen in so einem Lebenskonzept mit frisch sanierter Vier-Zimmer-Wohnung, ein Auto vor der Tür, einem langen Partner, einem Hund. So, ne, ich war in so einer perfekten Lebenswelt irgendwie gefangen, habe ich mich gefühlt. Also ich sah im Außen sah es so aus, als wenn ich voll erfolgreich wäre und innen habe ich mich halt einfach nur leer gefühlt. Und mir ging es dann gesundheitlich auch immer schlechter. Und da bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, weil meine Augen sich nicht mehr scharf gestellt haben. Also ich konnte nicht mehr gucken.
Boah, krass.
Und also ihr könnt das jetzt nicht sehen.
Voller Alarm.
Aber genau, Glocken du an. Siehst das gerade. Ich habe keine Brille, ich habe auch keine Kontaktlinse. Das heißt, ich brauche auch keine Brille. Es war halt wirklich rein von dem Stress. Und dann bin ich zum Arzt, weil ich dachte so, okay, ich kann doch nicht ausgebrannt sein, weil also ich habe zwar so, mache viel, aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie überfordert im Job, ne? Ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen und da hatte ich richtig Glück, das werde ich nie vergessen. Ich bin zu meinem normalen Hausarzt gegangen, der war einfach, ich habe damals in Hannover gewohnt, die Straße runter, bin dahin und bin vorstellig geworden, habe das erklärt und dann haben die gesagt, ja, ihr normaler Arzt, der ist heute nicht da, würden Sie auch zu jemand anders gehen? Ich habe gesagt, ja klar, ich will einfach nur mit dem Arzt sprechen.
Ja.
Und dann bin ich da rein in dieses Zimmer, habe mich da hingesetzt, dann hat er sich meine ganzen Daten angeguckt, weil ich halt vorher schon viele Tests auch gemacht habe, ne? Und dann meinte er so zu mir, hat ein paar Fragen gestellt und dann meinte er so, ja, also ich schreibe es jetzt erstmal krank, Sie haben Bore-out. Und ich so, was? Was soll das denn sein? Habe ich noch nie gehört. Und dann bin ich nach Hause, habe das gegoogelt, habe mir die Symptome angeguckt und dachte so, oh scheiße, das habe ich. Und da habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt, wie will ich, Phyllis, eigentlich wirklich leben und arbeiten? Vorher habe ich irgendwie so einem auch ein bisschen gesellschaftlich anerkanntem Ideal nachgestrebt, nachgeeifert und war damit halt auch voll erfolgreich und dachte halt, so sieht das Leben aus. Und dann, ja, habe ich mir halt die Frage gestellt, wie will ich eigentlich wirklich, wirklich leben und arbeiten? Auch so ein bisschen diese New Work, dieses wirklich, wirklich arbeiten, diese New Work Mentalität. Und dann habe ich angefangen, mein Leben zu gestalten nach meinen Bedürfnissen und nicht nach dem, was irgendwer anders als erfolgreich ansieht.
Ich möchte jetzt wirklich mal kurz in diesen Moment einsteigen, was es auch für ein Glück ist, einen Arzt vor sich zu haben, der in diese Richtung denkt.
100%.
Und das soll jetzt kein Ärzte-Bashing sein, aber ich kenne das auch von Symptomen, die ich schon mal hatte, dass es ja immer die gleichen Dinge sind, die ein Arzt oft dreht. Zu viel Stress, zu wenig Bewegung, sie sitzen den ganzen Tag, ja kein Wunder, dass ihre Augen schlechter sind. Und dann einen Arzt vor sich zu haben, der es sich wirklich zur Aufgabe macht, dir die Last zu nehmen nach der Frage, was ist es, was ich habe? Was für ein Glück und was für eine geniale Situation, in die du da reingeraten bist, weil dein eigentlicher Arzt nicht da war. Stell dir vor, was passiert wäre, wenn dein eigentlicher Arzt vielleicht was ganz anderes geraten hätte.
Ja, 100%. Also ich bin ihm auch bis heute wirklich immer noch total dankbar, dass der damals einfach diese Diagnose gestellt hat und da auch offen war für diese Diagnose einfach. Weil das ist tatsächlich, habe ich auch schon viel beobachtet, ein so ein Symptom ist, dass man so tut, als wenn man arbeitet. Das heißt, wenn jemand Bore-out hat, kann es durchaus sein, und bei mir war das tatsächlich der Fall, du bist die Erste im Büro und die Letzte, die geht. Du tust aber manchmal nur so, als wenn du arbeitest, wenn man schnell fertig ist.
Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wie du Bore-out beschreiben würdest? Es gibt ja ganz viele Symptomatiken, es gibt das Burnout, viele sprechen auch von Burn-on. Das ist ganz oft der Zustand, bevor wir dann ins Burnout rutschen.
Ja.
Was ist Bore-out, bevor wir dann nochmal drüber sprechen, wie du das gemerkt hast.
Ja, also ganz kurz und knapp zusammengefasst ist es einfach, dass man sich extrem gestresst fühlt und gesundheitlich, also physisch gesundheitlich drunter leidet, weil man im Job unterfordert ist.
Mhm.
Das ist so ganz kurz und knackig. Und wie dann die Symptome aussehen können, sind total unterschiedlich. Also da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass das irgendwie, glaube ich, typische Symptome gibt, sondern das äußert sich bei jedem Menschen einfach anders. Und wann es halt, bei mir war es halt krankhaft, weil es über einen relativ langen Zeitraum sich einfach aufgestaut hat. Also ich meine, jeder hat mal eine Woche, wo man sich im Job irgendwie langweilt, weil nichts los ist. Mhm. Also jetzt gerade, ne, September, August zum Beispiel Urlaubszeit. Natürlich gibt's langsamere Wochen, aber bei mir hat
die
sich
braucht's
das,
auch.
Genau,
die braucht's auch ganz
absolut.
Oft. Wir können ja nicht immer nur unter Volldampf
Nein,
fahren.
Nein, 100%. Aber bei mir hat sich das halt so über einen Zeitraum in ganz kranke Verhaltensmuster einfach haben sich da herausgebildet, weil ich eben unterfordert war. Und Fun Fact übrigens, ich habe neben meinem Vollzeitjob angefangen, berufsbegleitend zu studieren und ich habe das trotzdem bekommen in der Zeit.
Ich finde es wichtig, dass du das sagst, denn ich weiß auch nicht, aber ich glaube, man ertappt sich bei Bore-out ja immer so, ja, wie kann es einem denn zu langweilig sein?
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen in deinem Umfeld gab, die gesagt haben, aber hey, sanierte Vierzimmerwohnung, Hund, Mann, Auto vor der Tür, du hast doch alles, was du willst, du musst dich nur zusammenreißen, dann geht das alles schon. So wird es ja auch gegangen sein und ich glaube,
genau. Das
ist das Thema, warum Bore-out noch so eine sehr beschämende Diagnose ist für viele, weil sie sagen, da darf ich nicht rausgehen, weil viel mehr geht's noch viel schlechter.
Absolut. Und es ist auch tatsächlich, also ich meine, wir sind ja auch in so einer Leistungsgesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum Bore-out oft als Burnout fehldiagnostiziert wird. Weil die Symptome, also das Krankheitsbild sehr ähnlich ist und nicht alle Menschen so ehrlich sind und sagen, sie tun nur so, als wenn sie arbeiten würden. Weißt du? Sondern dann eher sagen, ja, ich habe so viel zu tun und ich mache so viel, ich habe so viele Projekte, ich bin so hyper busy. Ist halt gesellschaftlich viel anerkannter davon, krank zu werden, leider.
Als, ja, absolut.
Ne, das dann wirklich auch zuzugeben. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, also ich habe ja gesagt, ich habe halt Vollzeit gearbeitet und berufsbegleitend studiert. Ich war halt auch hyper sportlich. Also ich habe Volleyball gespielt, relativ hoch und hatte halt auch irgendwie super oft Training die Woche. Also ich war auch immer irgendwie unterwegs. Und ich glaube auch, da ist doch dieser Spruch, das kriege ich ja nicht mehr so ganz zusammen, aber so sinngemäß, so dass es mir nicht schlecht geht, weil ich zu wenig tue, sondern weil ich zu wenig von dem tue, was zu mir passt.
Hm.
Und das war bei mir der Fall. Also ne, es war nicht nur der Grund, dass ich quasi zu wenig gearbeitet habe oder zu wenig zu tun hatte oder zu wenig Projekte hatte oder so, sondern ich habe zu wenig von dem gemacht, worauf ich wirklich Lust habe und was mich wirklich erfüllt hat. Und das war dann so ein bisschen meine Mission, weißt du, als ich dann die Diagnose bekommen habe, das wieder zu empfinden. Ich sag auch immer, ich bin dann halt wirklich knallhart in der Zeit danach der Freude gefolgt. Ich wollte halt wieder natürlich glücklich im Leben sein und die positive Person einfach, die ich grundsätzlich bin, wiederfinden, weil die war damals halt absolut nicht vorhanden. Und deswegen.
Und war dir direkt klar, was der Weg raus ist?
Nee, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich bin so eine heftige Macherin, ne? Also ich habe dann gedacht, Phyllis, du hast dich selber in die Scheiße reingeritten. Du holst dich da jetzt auch selber wieder raus. Und habe dann wirklich eine 180-Grad-Drehung hingelegt. Ich muss heute sagen, ich beschäftige mich ja jetzt ganz, ganz viel mit dem Thema Live-Design. Und wenn ich das Wissen von heute damals gehabt hätte, hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich das auch nicht gebraucht, hätte ich mir, glaube ich, sehr viel emotionale Anstrengung sparen können. Ich wusste es damals halt nicht besser. Aber das ist so, treibt mich an, es einfach Leuten jetzt zu zeigen, wie es einfach auch anders geht, dass man halt nicht diesen krassen Umbruch wirklich braucht, um das eigene Leben so zu gestalten, dass es halt zu einem passt.
Und da genau Menschen wie dich braucht es ja auch, die sich da rausgekämpft haben, um das dann so zu kondensieren, dass andere das gar nicht erleben müssen.
Ja.
Blicken wir noch mal ganz kurz auf die Zeit vor der Diagnose zurück.
Mhm.
Und deine Symptome waren ja richtig heftig.
Ja.
Dein Körper hat dir ja mit allen Mitteln gezeigt, Entschuldigung, das ist nicht das Leben, was ich mir wünsche. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit davor, erkennst du heute Red Flags, Anzeichen, wo du jetzt heute sagst, da hätte ich schon wissen müssen und damals wusste ich es eben noch nicht, weil ich gerade mittendrin war. Jetzt ist Zeit, was zu verändern oder irgendwas stimmt hier nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also diese ganzen körperlichen Symptome, die hätte ich viel, viel früher einfach erkennen müssen. Weil ich war Mitte 20, ich war tatsächlich halt total sportlich. Ich habe mich super gesund ernährt. Ich hatte allerdings auch eine kleine Essstörung. Also das kommt noch so ein bisschen dazu, ne? Hm. Aber eigentlich war ich halt generell total fit. Und mein Körper hat wirklich immer mehr signalisiert, Phyllis, das geht so nicht weiter. Also ich hatte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so 100%, womit es angefangen hat. Aber ich habe tatsächlich total die Schlafstörung gehabt. Also ich war irgendwie nachts teilweise so 14 Mal wach, konnte überhaupt nicht mehr am Stück gut durchschlafen, weil mein Körper gar nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Ich war teilweise total antriebslos. Also auch tatsächlich so ein bisschen in die depressive Richtung, würde ich fast sagen, rückblickend. Ich habe so ganz viele Tests machen müssen, weil mein Kreislauf ständig kollabiert ist. Also ich bin öfter auch einfach mal in Ohnmacht gefallen. So richtig random, auch auf der Straße. Hab mir aber nicht so viel dabei gedacht, war da auch wirklich ein bisschen sehr nachlässig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und dann hatte ich, das kann man hier, gibt glaube ich nicht too much information. Ich hatte extreme Darmprobleme. Also meine Verdauung war auch wirklich all over the place.
Aber das ist zum Beispiel bei mir auch ein Stressanzeichen.
Aber hyper. Also ich war beim Arzt und meinte so, ja, wie oft gehen Sie auf Toilette? Und ich so, ja, so zweimal. Also ach so am Tag. Ich so, nee, wenn ich Glück habe in der Woche. Nee, so, okay. Also ne, das habe ich quasi alles so ein bisschen tatsächlich ignoriert, bis dann eben das mit den Augen kam, bis ich nicht mehr gucken konnte. Ich musste halt so ganz viele Tests dann machen, so Glukosetests, glaube ich, Lungenfunktionstests, Langzeit-EKG, wo ich mir auch dachte, so Mitte 20, okay, wow, ich fühle mich hier gerade wie so eine alte Oma, die mit so einem Herztest rumlaufen muss.
Ja, auch diese Panik. Mhm. Also diese Panik, wird das jemals besser? Also ich glaube, wenn es jetzt dabei bleibt, nur das zweimal pro Woche aufs Klo zu gehen, das ist was, das kann man noch in seinen Alltag integrieren, auch wenn man sich wünscht, dass es vielleicht mehr wäre. Aber wenn man die Augen aufmacht und merkt, das ist nicht die Sehkraft, die ich von mir gewohnt bin und die ich eigentlich auch habe, dann würde in mir wirklich dann als allerletzte Konsequenz die absolute Panik aufsteigen.
Ja, genau. Das war auch dann tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, wo ich dann echt richtig panisch geworden bin. Und was aber dazu noch kam zu diesen ganzen körperlichen Symptomen, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich selber halt total verloren. Ne? Also ich bin halt einfach grundsätzlich total der positive Mensch. Und das war damals halt gar nicht mehr. Ich konnte für nichts mehr Freude empfinden. Und meine emotionale Lage oder Stimmung war einfach so richtig flach. Also es gab irgendwie ne nicht mehr so dieses, hey, voll cool und so, mir ging es vielleicht mal nicht so gut, sondern es war einfach so richtig krass neutral. Mich hat nichts mehr begeistert so richtig. Ich konnte mich auch nicht mehr so richtig lange über Sachen freuen. Also wenn wir zum Beispiel beim Volleyball jetzt gewonnen haben, ist halt vom Team wirst du dann schon so gepusht und mitgenommen, ne? Aber es war dann auch so, ey, cool. Und dann war es aber irgendwie so gleich wieder flach. Waren halt gleich wieder
krass.
Weg.
Krass.
Ja, und das war...
Vor allem, wenn man von sich selber gewohnt ist, dass man eigentlich ganz anders ist.
Ja, total, total. Und dann war ich auch so unsicher, was ich kann, wer ich bin, habe meine Leistung selber gar nicht mehr so richtig gesehen und gewertschätzt. Und ich habe halt wirklich das Gefühl gehabt, ich bin einfach gar nicht mehr ich selbst.
Heute sitzt du aber vor mir, du strahlst.
Ja.
Das, was du gerade beschreibst, und ich vermute das jetzt und vielleicht bestätigst du vielleicht auch gar nicht, denn... Ich sehe nur, was ich sehen kann. Heute sitzt eine Person vor mir, die selbstbewusst ist, die strahlt, die sich wieder freuen kann über die Dinge, die ihr begegnen und die ihren eigenen Weg gegangen ist. Nimm uns mit auf diese Reise, denn du sagst ja auch selber, dein Motto lautet, life isn't about finding yourself, it's about creating yourself.
Ja.
Erzähl uns mehr über die Phyllis, die du kreiert hast, auf dem Weg raus aus dem Bore-out.
Ja, tatsächlich habe ich komplett intuitiv so ein bisschen diesen Life-Design-Prozess selber durchlebt, ohne dass ich wusste, dass es das eigentlich gibt. Also was habe ich tatsächlich gemacht? Ich war dann ja erstmal ein bisschen zu Hause. Erstmal war ich in so einem kleinen Loch gefangen, würde ich sagen. Das war aber auch voll okay, weil ich war einfach happy, dass ich wieder ein bisschen emotionaler war. Also ich war dann erstmal ein bisschen dankbar, dass ich dann zu Hause saß und einfach mal geheult habe, so. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir echt überlegt, okay, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Also für was für Werte möchte ich eigentlich stehen? Und dann habe ich einfach so eine Statusanalyse gemacht und geguckt, wie sind die eigentlich gerade in meinem Leben vertreten? Und habe da halt direkt gesehen, ach krass, ja, kein Wunder, dass es mir so schlecht geht, weil nichts davon, was da steht, ist gerade in meinem Leben so wirklich präsent. Und dann habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen und habe mich dann so ein bisschen auf die Reise begeben, wieder zurück zu mir selber. Also ich habe halt dann geschaut, was möchte ich in meinem Leben haben und habe geguckt, wie kann das zurück in mein Leben kommen und habe mich da tatsächlich am Anfang ganz stark auf den Job fokussiert. Also ich habe dann angefangen auszuprobieren, bin dann ganz mutig vorangeschritten und habe dann tatsächlich den Job, den ich damals hatte, halt gekündigt gehabt, habe dann ein Praktikum angefangen, also habe ganz viele Schritte karrieretechnisch sozusagen zurückgemacht, hatte dann sehr wenig Einkommen im Vergleich zu vorher und habe dann einfach alle Zimmer untervermietet in meiner Wohnung. Also nee, am Anfang gar nicht alle, sondern wir hatten ja 4 Zimmer. Ich habe 2 Zimmer untervermietet, um das einfach weiterhin zu finanzieren. Und am Ende, glaube ich, hatte ich 3 Zimmer untervermietet, um das zu finanzieren. Also habe dann quasi sehr viel von meinem damaligen Lebensstandard einfach tatsächlich da zurückgesteckt, weil ich halt wusste, das macht mich glücklicher, wenn ich diese leeren Räume da habe. Ich brauche die nicht. Und so kann ich mir halt meinen Weg so ein bisschen finanzieren.
Du hast ja aber eben gesagt, du bist in deiner Karriere vorher so einem gesellschaftlichen Bild hinterhergehechtet, von dem du natürlich dann im Nachgang gesagt hast, ist eigentlich nicht das, was ich selber erreichen wollte. Wie laut, und vielleicht ist es bei dir gar nicht so laut gewesen, aber ich kann mir bei mir vorstellen, dass in solchen Momenten, wo man sagt, jetzt schraube ich erstmal alles zurück, das Ego extrem laut wird und sagt, ey, sorry, aber wir haben hier nicht so viele Jahre gearbeitet und uns dieses gesellschaftlich anerkannte Bild von uns selber aufgebaut, dass wir jetzt sagen, 2 der 4 Zimmer vermiete ich unter.
Ja.
Gab es da Stimmen, die in dir laut wurden, die gesagt haben, ey, sorry, aber so eine Kehrtwende, die machen wir lieber nicht, weil sonst bricht ja das Bild von uns zusammen, was wir selber haben und was andere auch haben.
Ja, nee, tatsächlich nicht, weil mir ging es einfach zu schlecht. Also da war es wirklich der ausschlaggebende Faktor, dass es mir einfach zu schlecht ging. Deswegen wurde diese Stimme gar nicht laut, weil ich wusste, wenn ich das jetzt nicht tue, dann endet das ganz böse. Also von daher waren diese Stimmen zum Glück nicht so laut. Ich muss aber auch sagen, ich bin tendenziell auch der Mensch, ich ziehe mich dann auch ein bisschen zurück. Das heißt, ich habe auch nicht von außen so krass diese Stimmen gehabt, die mir das auch gesagt haben. Ich glaube, das ist nochmal komplett anders. Ja, also ich glaube, das ist dann komplett nochmal anders, ne? Wenn dann auch die anderen um dich drumherum dir immer sagen, ach, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Du kannst doch nicht alles aufgeben, ne? Ich hatte halt von außen diese Stimmen gar nicht, sondern eher das Gegenteil. Und dementsprechend kam das bei mir tatsächlich gar nicht.
Und das ist ja auch ein guter Tipp, sich zu überlegen, mit welchen Stimmen umgebe ich 100%. Mich? Oder ist es vielleicht gerade wichtig, das einfach im Stillen für mich zu machen, weil es mir schlecht geht und weil ich genau weiß, dass alles von außen mich unnötig beeinflusst?
100%. Also das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Tipp, auch generell in so Veränderungsprozessen, sich mit Leuten zu umgeben, die nicht so Energieräuber sind, ne? Also sondern eher mit Menschen sich umgeben, die einen auch supporten auf dem Weg, unterstützen. Und dann gibt's vielleicht auch mal einige Freundschaften, ehrlicherweise, die in der Zeit vielleicht ein bisschen pausieren, was halt auch total fein ist, finde ich. Aber ich war damals auch so instabil, ich hätte das, glaube ich, gar nicht gut verkraften können. Ich glaube, dann hätte echt diese Abwärtsspirale tatsächlich vielleicht angefangen, ne? Wo dann diese Stimmen lauter werden. Aber ich finde generell, egal in welchem Veränderungsprozess, ob man, es muss ja nicht so krass sein wie bei mir jetzt, ne? Aber wenn man irgendwas verändern möchte, dann würde ich immer dazu raten, sich mit Menschen zu umgeben, die einen dabei supporten und unterstützen. Das hilft einfach.
Ja, das stimmt. Und du sagst, dass Energieräuber sich die Menschen suchen, die sich mehr wie Sonnenschein anfühlen.
Genau.
Und die Energieakkus voll machen.
Genau.
Du bist heute geschäftsführende Gesellschafterin bei Work-Life-Romance.
Genau.
Und das klingt schon total toll. Und dahinter steckt auch eine wahnsinnige Mission, eine sehr tolle wahnsinnige Mission.
Ja.
Erzähl uns mehr zu eurer Mission und wie du dann letztendlich auch genau da hingekommen bist.
Ja, also tatsächlich bin ich da hingekommen. Also, ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, wenn man in so einem Prozess drin ist, Chancen und Möglichkeiten zu sehen und für sich selber abzuwägen, ob man das machen möchte oder nicht. Mhm. Und der Einstieg bei Work-Life-Romance war halt so eine Chance. Was ich in der ganzen Reise tatsächlich total gelernt habe, ist ganz stark wieder auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin so der Freude gefolgt und wollte halt mein Leben jetzt mehr nach meinen Werten gestalten. Und das habe ich halt Schritt für Schritt gemacht. Und immer wenn ich aber gemerkt habe, hey, jetzt ist der Punkt, das fühlt sich schon ganz gut an, aber es fühlt sich noch nicht 100% richtig an, dann bin ich halt den nächsten Schritt wieder gegangen. Also ich war dann in einem Konzern und habe dann aber auch festgestellt, das ist einfach nicht 100%, ne, dieses Match. Habe mich dann hobbymäßig mit Social Media beschäftigt. seit 2014, 15, so wo das quasi aufkam, fand ich es einfach interessant und spannend und habe dann gedacht, Marketing könnte ich mir auch richtig gut für mich vorstellen, weil die ganze Immobilienbranche wollte ich so ein bisschen hinter mir lassen. Und dann bin ich tatsächlich gewechselt in so ein Marketingunternehmen. Ich bin in eine Marketingabteilung gewechselt. Das war ein mittelständisches Unternehmen. Bin dann relativ schnell wieder aufgestiegen und Head of Marketing geworden. Habe dann das eine Zeit lang gemacht. Und habe dann aber meine Leidenschaft tatsächlich entdeckt, dafür Menschen zu entwickeln. Weil ich dann halt ein Team hatte. Und mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, die dabei zu unterstützen, ihre Potenziale halt zu erkennen. Und ich war überrascht, mit was für kleinen Mitteln das eigentlich auch möglich war, dass die Leute einfach mutiger geworden sind, mehr aus sich rausgekommen sind, sich Sachen zugetraut haben, die sie gar nicht vorher geglaubt hätten, obwohl ich gar nicht, also von meinem Gefühl her, gar nicht so viel dazu getan habe. Mhm. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht, weil ich dachte, das fühlt sich einfach richtiger an als der Job, den ich damals gemacht habe. Und dann bin ich so zur Work-Life-Romance gekommen, weil ich dann die Ausbildung gemacht habe. Ich habe mich halt, also ich mag halt lernen, habe mich dann immer weitergebildet, bin dann zu Work-Life-Romance in die Ausbildung gegangen, habe da Marius und Robert kennengelernt und dann, ja, kamen die auf mich zu, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in die Firma mit einzusteigen und dann ging so die ganzen Gespräche los und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, oh krass, das ist ein ganz schönes persönliches Match und das ist ein krasser Unterschied tatsächlich gewesen zu wie ich vor dem Burnout Jobs ausgewählt habe. Also ich habe halt gar nicht so groß gefragt mit dem Finanziellen. Natürlich ist es auch wichtig, ne? Aber tatsächlich bin ich ganz viel auch bei meinen Fragestellungen eher so eingegangen auf, was sind eure Werte? Wie lebt ihr die täglich aus? Was ist eure Mission? Was wollt ihr in der Welt verändern so ein bisschen? Und das hat sich halt komplett mit meinen gedeckt. Das war so mehr die Auswahlkriterien, weißt du, die ich damals hatte und nicht, wie viele Stunden muss ich arbeiten, was kriege ich für einen Rechner, so eine Sachen.
Wie viel Urlaub gibt's?
Ja, genau.
Was natürlich alles wichtig ist.
Ja, 100%.
Aber inwiefern würdest du sagen, dass der Weg zum, und ich nenne es jetzt Match Made in Heaven, dass ihr drei euch zusammengefunden habt, inwiefern dieser Weg aber gepflastert davon war, dass du deiner Intuition und deinem Bauchgefühl mehr gefolgt bist? Es war ja kein Zufall.
Nee.
Und ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Es war ja kein Zufall, dass ihr euch begegnet seid, sondern du hast im Vorfeld einen Weg gepflastert, der nicht mehr von gesellschaftlichen Erwartungen gepflastert war, sondern von deinen Werten, von dem, was dir wichtig ist, von Entscheidungen, die aus deinem Bauchgefühl entstanden sind. Inwiefern ist das wichtig, um dann letztendlich das zu finden, was man auch braucht und sucht und haben möchte in seinem Leben?
Ich finde, das ist eigentlich mit der wichtigste Punkt. Also ich hatte halt da wirklich das Gefühl, dass ich bin ich und ich habe das auch nach außen kommuniziert. Ich habe halt vor dem Burnout ganz oft so eine Art Maske einfach getragen und habe halt geguckt, was muss ich tun, um aufzusteigen, was muss ich tun, um eben jetzt den Job zu bekommen und habe mich dann dementsprechend angepasst. Und die Herangehensweise danach war halt ganz anders. Ich habe halt gesagt, hey, hier, hallo, mein Name ist Phyllis, so bin ich. Und entweder ihr findet das gut oder halt nicht. Das war halt ganz, ganz wichtig. Das war auch so eine Reise zu mir selbst. Und ich muss auch sagen, deswegen finde ich auch diesen Live-Design-Prozess, den wir haben, so toll einfach und so hilfreich, weil wir da ja auch anfangen, den Leuten erstmal zu zeigen oder Tools an die Hand zu geben, dass sie selber verstehen, wie will ich eigentlich leben und arbeiten? Was brauche ich für Rahmenbedingungen, um gut zu arbeiten? Was sind Talente, die ich gerne einbringen würde? Was sind überhaupt meine Werte? Also mit Mitte 20 wusste ich das halt noch nicht, weil ich mich damit auch aktiv gar nicht so krass auseinandergesetzt habe. Und dabei ist es eigentlich so eine wichtige Arbeit, finde ich. Selber auch, ne, zu sagen, hey, das ist mir wichtig. Also zum Beispiel jetzt klassisch so wie Thema Nachhaltigkeit, das kommt ganz viel in den Workshops auf. Viele Menschen, denen ist Nachhaltigkeit halt ein wichtiges Thema und dann arbeiten die bei irgendeinem Ölkonzern und wundern sich dann so ein bisschen, warum sie sich da nicht gut
warum
fühlen.
Warum sie sich ja nicht identifizieren können.
Ja, richtig, richtig. Und Das habe ich halt, also das war der riesenkrasse Unterschied, ne, zu wie ich vorher Jobs ausgesucht habe und wie ich dann zu Work-Life-Romance gekommen bin. Ich habe halt ganz klar kommuniziert, das und das und das sind meine Werte, das ist mir wichtig. Ich lege zum Beispiel extrem viel Wert in der Zusammenarbeit auf Transparenz, also gerade mit meiner Vergangenheit, sage ich jetzt mal, Mental Health ist halt total wichtig. Ich brauche ein Umfeld, ein Team, wo ich über solche Sachen offen reden kann, wo man auch mal morgens sagen kann, ey, heute geht's mir richtig scheiße. Ich habe zwar so viele To-Dos gerade auf dem Zettel, aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie schaffen soll, kann mich jemand supporten, kann ich was abgeben, ne? Also einfach die Möglichkeit zu haben, darüber offen zu sprechen.
Wir sprechen gleich nochmal genau über eure Mission. Ich möchte gerne auf eine Sache einsteigen, die du eben gesagt hast. Du hast gesagt, du hast dich dafür entschieden, du zu sein. Du hast gesagt, ich bin ich und mehr kriegt ihr nicht. Und genau das ist das die richtige Version meiner selbst. Das ist ja eine extrem mutige Entscheidung, zu sagen, ich bin ich. Und ich finde, das ist die absolut richtige Entscheidung. Aber natürlich sehr beängstigend, vielerlei Hinsicht, weil der Preis extrem hoch sein kann. Es kann sein, dass die nackte Version unserer selbst abgelehnt wird. Und wenn ich aber eine Version von mir habe, die ich eigentlich nur gebaut habe, wie die Gesellschaft das in dem Moment braucht, dann ist erstens die Gefahr nicht so hoch, dass es abgelehnt wird. Ja. Aber wenn die Version abgelehnt wird, kann ich sagen, ich bin sowieso nicht ich, ist mir egal. Was rätst du Menschen, die sagen, oh, richtig cool, dass sie das sagt und ich würde auch gern zu 100% ich sein, sowohl in meiner Familie, aber auch da draußen in der Arbeitswelt, endlich zu diesem Mindset zu kommen, ich bin ich, das ist genial und geil und gut so und so kriegt er mich.
Also ich würde sagen, das allererste, was wichtig ist, ist erstmal zu wissen, wer man selber überhaupt ist. Das ist so der erste Punkt. Du kannst nur Sachen kommunizieren und vorantreiben und du selbst sein, wenn du weißt, wer du selber überhaupt bist. Und da muss man auch gar nicht zu 100% irgendwie sicher sein. Also da kann man sich selber vielleicht auch so ein bisschen den Druck nehmen. Man kann ja auch sich einfach für einzelne Facetten nur entscheiden und da mutig voranschreiten, kleine Schritte gehen, erste Erfolgserlebnisse haben und feiern und dann immer die Komfortzone quasi stetig erweitern. Also das vielleicht so, erstmal sich selber, ne, damit auseinandersetzen, wer bin ich eigentlich, und dann eben in ganz, ganz kleinen Schritten vorangehen. Und für mich ist es einfach irgendwie gar keine Frage mehr. Das ist halt so cool, weil ich das jetzt seit Jahren mache, ist das für mich mittlerweile so selbstverständlich, ne, weil ich das halt seit irgendwie 6 Jahren jetzt tue oder 5 ungefähr. Es ist für mich mittlerweile so selbstverständlich, wenn die Menschen mich nicht so akzeptieren, wie ich bin, ja gut, dann gehe ich halt weiter. Es gibt immer noch genug andere Menschen, die vielleicht eher zum Umfeld passen. Vielleicht ein Disclaimer, Familie ist mal was anderes, ne?
Ja, okay.
Also so,
wahrscheinlich.
Das ist, glaube ich,
kann man nicht einfach gehen und genau. Da ist ja auch nochmal ein ganz anderes Konstrukt, aber genau.
Genau.
Aber im besten Fall sollte man zu Hause 100% man selbst sein können.
Genau.
Manchmal ist es schwierig.
Ja, genau. Aber gerade im Arbeitskontext ist es, glaube ich.
Jetzt habe ich das total lange rausgezögert und jetzt wollen wir Mäuschen spielen. Wir wollen wissen, wie sieht eure Arbeit bei Work-Life-Romance aus? Du hast uns eben schon mal so einen kleinen Sneak Peek gegeben. Wir haben über Werte gesprochen, über Nachhaltigkeit im Ölkonzern. Wie sieht eure Arbeit aus und wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Nimm uns mal mit auf einen, euren Prozess, den ihr mit euren Kunden und Kundinnen durchlauft.
Ja, auf jeden Fall super gerne. Also was wir tagtäglich machen, ist eigentlich Live-Design in jeglicher Art und Weise. Und was ist Live-Design? Live-Design ist eine Coaching-Methode, die basiert auf den Design-Thinking-Prinzipien. Marius und Robert haben das, ich glaube seit 2012 ungefähr sind die in dem Kontext unterwegs. Die haben das damals so ein bisschen in den deutschsprachigen Raum auch gebracht und haben einen Prozess, Tools und ein Mindset entwickelt, womit wir eben Menschen helfen, ihre Bedürfnisse im beruflichen Kontext auszuleben. Und was ich total toll an diesem Prozess finde, ich sag gleich nochmal die einzelnen Phasen und so, ich glaube, dann ist das ein bisschen deutlicher. Aber was ich so cool an dem Prozess generell finde, ist, der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. Und der Mensch steht auch bei allem, was wir sonst noch so tun, im Mittelpunkt mit seinen individuellen Bedürfnissen. Das heißt, auch wenn wir einen Prozess haben mit verschiedenen Schritten und verschiedenen Phasen und Tools, jeder Mensch, der diesen Prozess durchläuft, hat am Ende ein anderes Ergebnis, weil wir als Menschen ja auch komplett individuell sind. Ja. Und das bildet Life Design im Prinzip ab. Also ich habe noch nie 2 Menschen getroffen, die den Prozess durchlaufen haben, die am Ende das gleiche Ergebnis hatten. Und wenn das doch mal sein sollte, super, ne? Dann ist das vielleicht ein Match zwischen den beiden Menschen, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass am Ende bei jedem Menschen eben eine andere Work-Life-Romance, deswegen auch der Name der Firma, am Ende jeder eine eigene Work-Life-Romance hat. Und das ist auch gut so.
Wow, ja.
Ja, und dann vielleicht der
Prozess. Wir wollen die Schritte wissen, ja, genau. Wir wollen mehr.
Also, es ist so, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie wir den Prozess tatsächlich und die Tools auswählen, je nachdem, mit wem wir arbeiten. Also wir arbeiten ja einmal mit EndkundInnen zusammen, also Menschen, die unzufrieden in ihrem Job sind oder vielleicht auch nicht wissen, was sie gerne machen wollen, die kommen zu uns. Dann bilden wir einmal Live-Design-Coaches selber noch aus und wir sind auch in Unternehmen unterwegs. Da geht es dann halt viel um so das Thema Teamzusammenführung, wie können wir miteinander arbeiten, Führungskräfteentwicklung, so eine Geschichten. Aber der grundsätzliche Prozess hat drei verschiedene Phasen. Alle Menschen fangen erstmal damit an zu verstehen, wie will ich eigentlich leben und arbeiten. Das ist die allererste Phase, die Verstehen-Phase. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Tools. Da kann dann jeder so ein bisschen auch nach Belieben auswählen, welche Tools für sie oder ihn eben am besten passen. Da haben wir einen relativ großen Pool mittlerweile an Tools, die eben dabei helfen zu verstehen, was sind eigentlich so meine Zutaten für das ideale Berufsleben Stand jetzt. Also, was brauche ich für Rahmenbedingungen? Was habe ich gerade für Leidenschaften? Was sind meine Werte? Und auch so ein bisschen, was interessiert mich eigentlich als Mensch? Und das ist halt ganz wichtig, als Mensch. Nicht als berufstätige Person, sondern wirklich, was interessiert mich als individueller Mensch? Und da ist es so, dass die Menschen erstmal ganz, ganz viele Informationen über sich selber sammeln. Aber dann, und das ist ganz wichtig, am Ende von jeder Phase begleiten wir immer den Entscheidungsprozess, womit sie jetzt eigentlich weitergehen wollen. Weil diese Welt, in der wir leben, hat halt ja irgendwie 1000 verschiedene Möglichkeiten. Und das ist irgendwie cool, aber das kann auch hemmen. Und wir wollen eben, dass die Menschen in die Umsetzung kommen und dass sie nicht irgendwie einen Masterplan aufschreiben, in die Schublade legen, ne? Und dann liegt der da halt ganz gut. Sondern Life Design heißt Umsetzung. Das bedeutet, wir unterstützen dann Menschen dabei, sich zu entscheiden, mit was gehe ich jetzt eigentlich in die nächste Phase weiter? Das ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft. Es ist halt auch ein Veränderungsprozess. Aber ich glaube, wir machen das ganz gut, dass es auch ziemlich viel Spaß und Freude bereitet. Und dann kommt die zweite Phase. Das ist dann die Ideenentwicklungsphase. Da sagen wir auch immer liebenswert Konfetti-Phase zu. Da geht es jetzt nämlich wirklich nur darum, Chancen und Möglichkeiten erstmal zu kreieren. Und zwar auf Grundlage von dem, was die Menschen vorher über sich selber verstanden haben. Das ist im Prinzip dann die Zutaten für die Jobideen, die sie entwickeln werden in der Phase. Und da geht es wirklich darum, einfach nur Ideen zu entwickeln. Es geht nicht darum zu gucken, was brauche ich für Voraussetzungen, braucht er für irgendwelche Abschlüsse, wie kann ich das umsetzen, sondern in der Phase.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das die Phase ist, wo viele an ihren eigenen Mustern hängen bleiben, 100%. Weil sie sagen, da fällt mir das ein, aber nee, das kann ich ja nicht. Dafür müsste ich ja wegziehen. Da wäre also 100%. Direkt dran denken, warum ist es auf keinen Fall möglich?
Ja, das stimmt. Deswegen machen wir den Part auch eigentlich fast immer co-kreativ. Das heißt, in der Gruppe und auch mit Zeitdruck, um tatsächlich den Kopf ein bisschen auszustellen.
Ja, voll gut.
Also total. Das ist auch für die meisten Menschen total ungewohnt. Das muss ich auch einfach sagen, weil du hast dann halt keine Zeit, nicht die Ruhe, sondern es ist wirklich Quantität vor Qualität. Und das erreichen wir eben einmal durch diese Faktoren begrenzte Zeit und eben auch durch dieses Menschen zusammenbringen. Das ist ja im Live-Design total wichtig, dass man gemeinsam kollaborativ an Sachen eben arbeitet. So, das heißt, an dem Punkt hat man dann tatsächlich bei uns in den Workshops meistens so 30 bis 50 verschiedene Jobideen vor sich liegen. Und dann geht's am Ende aber auch wieder darum, welchen setze ich jetzt eigentlich um? Und auch diesen Schritt begleiten wir dann wieder. Also vielleicht merkt man das jetzt schon, Live-Design ist ganz, ganz viel Entscheidungen treffen. Aber wir begleiten tatsächlich immer mit verschiedensten Tools auch dabei, diese Entscheidungen auch zu treffen.
Ja.
Und dann hat man eine Jobidee, beziehungsweise ehrlicherweise, das ist meistens ja noch keine ausgereifte Jobidee. Das ist teilweise auch einfach nur drei Wörter, die da stehen. Tauchschule auf Ibiza. Fällt mir jetzt gerade ein, weil wir da mal einen hatten tatsächlich im Workshop. Sowas kann das sein. Oder eigenes Café eröffnen. Ne? Also da steht wirklich meistens einfach entweder ein Satz oder zwei Wörter. Viel mehr ist das noch nicht. Und mit dem geht es dann aber ins Prototyping. Und da kommt dann der Realitätscheck. Da wird dann nämlich geguckt, entspricht eigentlich die Erwartungshaltung, die ich an diesem Job habe, auch wirklich der Realität?
Mhm.
Und was das Tolle am Prototyping ist, ist, dass man die Jobs dann testet. Also wir haben verschiedene Arten von Prototypen, die gehen von so einer Schreibtischrecherche bis hin zu einem Sabbatical mit den unterschiedlichsten Abstufungen, wo wir eben Menschen Möglichkeiten zeigen, wie sie ihre Jobideen testen können, ohne tatsächlich ein großes Risiko einzugehen und vor allem, was auch das Schöne ist, finde ich, selber zu entscheiden, was können sie eigentlich gerade auch investieren an Zeit und vielleicht auch monetär, ja? Also eine Schreibtischrecherche kann eigentlich jede Person von zu Hause machen, 30 Minuten max, so. Dann ein Praktikum für 3 Tage, vielleicht kann man dann auch mal 3 Tage Urlaub sozusagen dafür einfach nutzen, um die eigene Jobidee zu testen und einfach auch mal zu erleben. Es muss halt nicht gleich das Kündigen vom eigenen Job sein oder eben ein Jahr Auszeit nehmen und, weiß ich nicht, die Welt bereisen, ja? Sondern es gibt halt ganz, ganz viele Abstufungen dazwischen auch noch. Und das versuchen wir halt den Menschen mit dem Prototyping einfach zu zeigen. Die Möglichkeiten, wie sie den Job testen können. Und zwar mit dem Invest, was sie selber halt gerade bereit sind, auch zu investieren.
Richtig, richtig cool. Welche Aha-Momente erlebt ihr in diesen ganzen Prozessschritten?
Boah, unzählige. Also wirklich unzählige. Also was vielleicht noch wichtig ist, ist, wir machen am Anfang auch immer noch so eine Mindset-Einstellung, sage ich jetzt mal, weil das ist der zweite Baustein im Live-Design, ist das Live-Design-Mindset. Und was für viele Menschen da schon der erste Aha-Moment ist, ist tatsächlich, dass wir halt sagen, das, was ihr jetzt gerade auch feststellt und über euch selber versteht in der Verstehen-Phase, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Wir als Menschen entwickeln uns weiter und genauso können sich auch diese Erkenntnisse weiterentwickeln. Also nehmt euch den Druck raus, dass dieser erste Durchlauf am Ende direkt der perfekte Job danach steht. Das muss nicht sein, das kann passieren, aber es ist kein Zwang da. Und das für die meisten Menschen sind so, okay, krass, also muss jetzt der erste Weg gar nicht perfekt sein, ne?
Ja, es ist ein bisschen unsere Einstellung, absolut, ne? Wir gehen an das ran, sagen, danach muss es aber auch passen und 1000% perfekt
sein. Der erste Versuch muss sitzen und das ist halt im Live-Design nicht so. Sondern was wir versuchen, ist einfach den Menschen zu zeigen, hey, das ist gerade, probiert euch aus, experimentiert rum, ne? Testet die Sachen einfach und habt auch Spaß einfach an der ganzen Sache. So ein Veränderungsprozess kann halt auch einfach Spaß machen. Da muss man nicht die große Angst vor haben, weil man hat es ja selber in der Hand. Jede Person kann selber entscheiden, welchen Schritt geht's jetzt eigentlich. Bin ich bereit für ein Praktikum? Bin ich bereit dafür? Oder fange ich vielleicht erstmal an und kontaktiere erstmal über LinkedIn 5 Menschen, die den Job machen, den ich gerne hätte, und telefoniere erstmal? Oder mache ich gar nicht telefonieren? Dann schreibe ich vielleicht erstmal. Ja, also jede Person kann das selber entscheiden.
Ja.
Das sind schon, finde ich, am Anfang die größten Aha-Momente, wo wir das tatsächlich erleben. Und dann rein das Bewusstsein, dass es einfach auch getestet werden kann, dass sie Jobideen testen können. Das ist für viele auch, wo du richtig in den Gesichtern siehst, da macht es gerade Klick.
Ja, weil es plötzlich weniger Risiko beinhaltet als das Szenario, was man im Kopf hatte.
Ganz genau, ganz genau. Und meistens werden die Menschen aber dann tatsächlich mit Schritt für Schritt einfach mutiger. Also da sind wir dann selber auch tatsächlich immer total positiv aufgeladen, wenn wir dann sehen, in was für einer kurzen Zeit die Menschen eigentlich mutig werden und was die einfach in so einer kurzen Zeit dann auch verändern.
Wir sind jetzt eben bei der Prototypphase stehen geblieben.
Genau.
Wie geht's danach weiter? Ich komme raus, bin bestärkt. Wie geht's weiter?
Genau, also in der Regel ist es dann so, wenn die den ersten Prototypen getestet haben im Live-Design, haben wir so ein Mantra, act first, think later. Also man macht dann erstmal, sprich erstmal umsetzen, aber dann kommt die Auswertung. Das ist halt ganz wichtig. Live-Design ist auch ganz, ganz viel so mit Reflexion, ne, mit sich auch bewusst damit beschäftigen, okay, was habe ich jetzt eigentlich gemacht und was bedeutet das jetzt für mein zukünftiges Live-Design? Was hat das für Einflüsse? Und nach jedem Prototypen gibt's im Prinzip 3 Optionen tatsächlich. Die erste Option ist, der Prototyp war mega. Man hat vielleicht eine Schreibtischrecherche gemacht und gemerkt, boah, der Job, ey, das passt immer noch zu 100%. Ich finde es richtig gut. Ich möchte da noch weitermachen. Dann ist der Schritt, einen intensiveren Prototypen auszuwählen. Also dann zum Beispiel mit Menschen zu sprechen, die den Job einfach schon machen. Als zweiten Schritt. Ja. Ne? Und dann passiert das wieder, dann macht man wieder eine Auswertung und dann geht quasi das Schleifendrehen los. Die zweite Option ist, dass man gemerkt hat, oh, diese Jobidee, die war in meiner Vorstellung komplett was anderes, als wie es jetzt in der Realität ist. dann ist die Option, einfach nochmal in die zweite Phase zurückzuspringen und eine von diesen anderen Jobideen auszuwählen, die vielleicht vorher auf Platz 2 gelandet ist, ne, bei dem Entscheidungsprozess. Mhm. Dann da quasi nochmal eine neue Idee zu nehmen und dann auch wieder einen Prototypen zu machen. Und was wir dann auch noch oft erleben, ist tatsächlich die dritte Option. Der Prototyp war nichts und man merkt selber, okay, krass, ich dachte, ich kenne mich ganz gut, aber vielleicht tue ich das doch nicht und vielleicht war ich auch nicht so ganz ehrlich mit mir selber in der ersten Phase. Ich gehe nochmal zurück in die Verstehen-Phase, mache nochmal ein paar Tools und starte im Prinzip den Prozess nochmal von vorne und durchlaufe alle Phasen noch einmal.
Aber was für eine richtig geile Erkenntnis eigentlich.
Ja, voll.
Denn ich bin der Überzeugung, dass super viele Menschen da draußen sich was vormachen und sagen, aber ich bin so. Und innerlich, wenn sie wirklich sich mal die Frage stellen würden, eigentlich sagen müssten, oh, ich weiß nicht so genau. Und diese Erkenntnis klingt erstmal so, oh nee, jetzt habe ich die Arbeit umsonst gemacht. Aber eigentlich ist es doch total genial, das mal wirklich vor sich zu sehen. Ich glaube, ich müsste ehrlicher zu mir sein, dann würde ich auch bessere Ergebnisse rauskriegen.
100%, das ist 100% wertvoll. Und das ist auch, finde ich, so reine Übungssache. Ne? Also ich meine, ich habe das ja bei mir selber auch erlebt an meinem Weg. Ganz am Anfang habe ich mich auch selber oft angelogen, weil es halt der einfachere Weg so war. Aber ich habe mich dann mit der Zeit einfach auch immer mehr getraut, mich selber immer besser kennengelernt. Und das ist ja, finde ich, auch wie in Beziehung, wenn du neue Menschen triffst. Du kennst ja die andere Person auch nicht auf einmal 100%, sondern das entwickelt sich ja auch. Und ich finde, in der Beziehung mit einem selber ist das auch ein bisschen so. So,
ja.
Man muss sich dann auch mal einfach neu entdecken oder wiederentdecken. Also das erleben wir auch immer wieder, dass in der Verstehenphase mit den Tools auch einfach nochmal man selber verschiedene Ebenen von sich selber kennenlernt.
Ja, das ist doch das Wichtigste, was passieren kann, dass man einfach mit, und das ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben, dieses 100% man selbst sein. Kann man nur, wenn man weiß, wer man ist und wenn man sich versteht.
Ja, 100%. Genau, das ist im Prinzip so der Prozess und dann kommt quasi die Iteration. Das kommt dann aus dem Design Thinking. Das heißt einfach nur, dass das, was ich gerade erklärt habe, dass man dann quasi im Prinzip den Prozess immer mal wieder durchläuft, aber nicht immer wieder Phase 1, Phase 2, Phase 3, sondern einfach Schritt für Schritt nach und nach einfach dann die eigene Work-Life-Romance gestaltet und das eigene Life-Design dann auch zur Realität werden lässt und immer aber die Erkenntnisse natürlich aus den Schritten davor einfließen lässt. Das ist halt wichtig. Also ich finde es auch tatsächlich total einen wertvollen Punkt, was du meintest, dass halt kein Schritt ist umsonst. Und da bin ich auch der hundertprozentigen Überzeugung von. Kein Schritt, keine Frage, die man jemals stellt, ist umsonst. Man nimmt immer irgendwas mit. Und selbst wenn man das Gefühl hat, dass man total gescheitert ist, man nimmt da trotzdem einfach was draus mit.
Ja, absolut. Da möchte ich auf einen Blogbeitrag eingehen, den ich bei euch gelesen habe. Und da geht's um, ich zitiere den Titel, mehr Zufriedenheit im Job, drei Fragen, die sich Live-DesignerInnen auf keinen Fall stellen. Und eine Frage, die da auftaucht, ist, wie vermeide ich Lücken im Lebenslauf? Als Frage, die sich Live-DesignerInnen nicht stellen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, ja, gehe ich total mit. Aber gerade die Lücke im Lebenslauf ist ja der Endgegner für jeden Lebenslauf, für jedes Bewerbungsgespräch. Das, wovor jeder Panik und Angst hat, weil er weiß, das bringt mich, und ich sag's bewusst sehr übertrieben, in die soziale Verächtung. Was ist eure Antwort auf diese Angst, diese Zweifel? Und ja, wie passt es auch in eine Welt, in der wirklich jede Lücke im Lebenslauf heute noch eine Schwäche ist?
Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Einstellungssache, wie man quasi dann auch in das Gespräch reingeht, weil wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt halt kein, also für mich, wenn wir als Mensch auf der Erde sind, gibt es eigentlich keinen Moment, wo man nicht irgendwas rausziehen kann. Das heißt, wenn es eine Lücke gibt, dann gibt es dafür ja in der Regel einen Grund. Und wir animieren einfach immer dazu, sich selber auch vor Augen zu führen, hey, was habe ich eigentlich in dieser Zeit gelernt? Was habe ich aus der Zeit mitgenommen? Was habe ich in der Zeit gemacht? Weil die wenigsten haben ja diese Lücke und haben wirklich gar nichts getan. Sondern für viele ist ja so eine Lücke dann auch, weiß nicht, zwischen zwei Jobs. Und dann macht man ja aber trotzdem in der Zwischenzeit etwas. Und dann einfach den Fokus quasi so ein bisschen selber aktiv, dass wieder Live-DesignerInnen verschieben Grenzen und auch so ein bisschen manchmal Sichtweisen, dann einfach aktiv darauf zu lenken, okay, was habe ich eigentlich in der Zeit gelernt, gemacht, was für Kompetenzen habe ich mitgenommen, und wenn es halt eine Auszeit war und es einfach nur geil war, dann sich halt hinzusetzen und zu sagen, ja, es war halt gut, ich brauchte die Auszeit, das war wichtig für mich selber, ich habe zu mir selber gefunden. Und dann auch, ne, wieder zu kommunizieren, hallo, das bin ich, das gehört zu mir, das ist Teil meines Wegs. Kommt bitte damit klar.
Ich nehme mit, dass der Prozess bei euch nicht nur ein extremer Boost für das persönliche berufliche Bewusstsein ist, sondern auch ein extremer Selbstbewusstseinsboost ist, weil man versteht, du hast es gesagt, kein Schritt ist umsonst. Es gibt so viel zu entdecken. Man darf man selbst sein, denn nur damit ist man so richtig erfolgreich in der eigenen Definition von Erfolg. Ja, also ein kompletter Life-Boost, wirklich. Total toll.
Ja, 100%. Ich glaube, auch deswegen werden so viele von unseren TeilnehmerInnen dann auch tatsächlich so selbstbewusst und auch mutiger, ne? Weil die einfach, halt, wie das Wort schon sagt, sich selbst einfach bewusster sind. Und ich glaube halt gerade, also gerade in so Gesprächen, wenn du da mit so einer Einstellung, glaube ich, reingehst, ne? Und das ist ja auch so ein gewisser Teil der Vorbereitung. Also ich zum Beispiel, auch wenn ich Live-Designerin bin, ich bereite mich trotzdem ganz gerne vor. Also ich bin dann schon auch gerne vorbereitet auf solche Fragen und ich lege mir dann einfach die Antwort vorher zurecht, aber ich habe, glaube ich, dann als Live-Designerin auch wieder so ein bisschen eine andere Sichtweise auf diese Lücke. Also ich habe keine Angst, wenn dazu eine Frage kommt, sondern ich habe eben dann eine vorbereitete Antwort, die ich darauf geben kann, was halt mein Fokus in der Zeit war.
Ja.
Also ich bin dann nicht unvorbereitet.
Steht sich ja nicht entgegen. Also eine Vorbereitung auf eine Frage, die trotzdem selbstbewusst ist und die trotzdem ganz nah an einem selbst ist, das steht sich ja auf keinen Fall im Weg.
Ja, absolut.
Ihr habt ein neues Buch in den Startlöchern. Ja. Und ich sage deshalb neues Buch, weil es gibt auch ein erstes Buch, was schon absolut genial ist. Aber nimm uns doch mal mit in eure literarische Reise.
Ja.
Und erzähl uns ein bisschen zu eurem Buch.
Ja, ich bin richtig aufgeregt. Genau, es gibt ein neues Buch von uns im Campus Verlag auch, genauso wie das erste. Das nennt sich Work-Life Romance. Erfinde dein Leben in 24 Stunden neu. Und tatsächlich ist der Subclaim, die 24 Stunden, kommt tatsächlich daher, weil das Buch hat 12 verschiedene Kapitel. Und jedes Kapitel hat ungefähr so eine Arbeitseinsatzzeit von 2 Stunden, um das quasi durchzuarbeiten. So dass man theoretisch an 24 Stunden...
Heißt jetzt, ich muss komplett durchmachen.
Ja, habe ich auch schon gesagt. Also ich persönlich könnte das gar nicht in 24 Stunden durchziehen, weil ich brauche Schlaf. Aber man könnte das, glaube ich, schon machen.
Ich wäre nach den 24 Stunden gar nicht mehr ich selbst. Ja,
wahrscheinlich nicht. Genau, und das Buch ist tatsächlich so gestaltet, dass es sich anfühlt, als wenn die Menschen in einem Workshop bei uns waren. Also es sind alle 3 Phasen des Prozesses abgebildet. Wir nehmen die LeserInnen komplett mit von vorne bis hinten an die Hand. Jedes Tool, was wir haben, ist ausführlich erklärt und wir haben ganz, ganz viele Praxistipps auch mit drin. Es gibt immer so grafisch aufbereitet so kleine Glühbirnen, wo wir nochmal wirklich auch Tipps aus der Praxis von uns teilen. Unsere ganze Erfahrung quasi des letzten Jahrzehnts jetzt fast schon, ist da auf jeden Fall mit drin und es ist sehr, sehr bunt und grafisch mit ganz viel Liebe und Herzblut von uns und unserer Grafikerin Esther aufbereitet, weil wir eben der Überzeugung sind, dass Veränderungsprozesse auch bunt und spaßig sein dürfen. Und das haben wir halt versucht, in dem Buch so ein bisschen rüberzubringen. Und ich glaube, dem Feedback bisher zu folgen, ist es auch uns sehr, sehr gut gelungen.
Ja, ich habe das Cover gesehen und dachte so richtig, richtig cool. Und das habe ich euch ja auch schon gesagt zum ersten Buch. Ich liebe es, wenn Bücher visuell ansprechend gestaltet sind und ich da quasi so rein jumpe in das Buch und quasi visuell auch mit drin bin. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Bücher, zum Beispiel zum Thema Jobentwicklung, Karriere, wo einfach nur schwarz auf weiß über 180 Seiten alles geschrieben ist. Deswegen ja, großes Hut ab an euch, eure Grafikerin Esther und ja, wirklich genialer Job.
Dankeschön. Ja, das gibt's bei uns nicht. Also es gibt keine einzige Seite, die nur aus Text besteht, sondern bei uns ist quasi wirklich alles in einem Layout. Aber auch gleichzeitig, da haben wir uns halt auch richtig viel Mühe gegeben, dass es halt nicht überladen ist. Das heißt, ne, es kann ja dann auch oft so sein, wir wollten halt nicht, dass zu viel auch irgendwie ablenkt. Deswegen ist es so, dass es pro Einheit in der Regel ein Tool gibt, dass man sich auch wirklich dann darauf fokussieren kann und das ist wirklich komplett praxisorientiert. Das heißt, es gibt am Ende von jedem Kapitel gibt es immer auch eine Checkliste und zwar nicht so im Sinne von, das ist jetzt ein Test, wir fragen irgendwas ab, sondern da geht es dann eher so darum, hast du das und das berücksichtigt, hast du das und das gemacht, ne? Also so für einen selber auch, um zu gucken, okay, ich kann das alles abticken, ich bin jetzt good to go für die nächste Einheit, ich kann jetzt den nächsten Schritt gehen oder ach nee, ich blätter vielleicht auch nochmal ganz kurz zurück und schaue da nochmal rein. Und es gibt auch so eine Mental Health Ebene. Das war mir halt ganz, ganz wichtig. Es gibt nach jeder einzelnen Phase eine kleine Auszeit, nennen wir das, wo man ganz, ganz stark nach innen schaut, wo man sich dann wirklich auch Zeit nimmt, zu reflektieren und auch zu gucken, hey, wo stehe ich eigentlich gerade und was brauche ich eigentlich gerade? Und dann natürlich halt auch ein paar Tipps, wie man das dann quasi, was man vielleicht gerade braucht, auch umsetzen kann. Also
ja, wirklich,
wir lassen die LeserInnen da nicht alleine.
Ja, weil gerade die Sachen, die da so hochkommen, werden ja ganz oft dann übergangen, unter den Teppich gekehrt, weil die in diesem Prozess, ich sage es überspitzt, nichts zu suchen haben, obwohl das ja genau die Dinge sind, wo es wichtig ist, hinzuschauen und damit auch weiterzuarbeiten.
Ja.
Also ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und ja, ich bin begeistert von euch und eurer Arbeit. Schön. Und ich habe jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage. Zum Thema Arbeitswelt. Mhm. Und ich denke da so ein bisschen, wenn ich an euren Prozess denke, unter dem ja auch der Design Thinking Prozess liegt, mit dem ich auch im letzten Jahr immer mal wieder versucht habe, in meiner Rolle als Projektleiterin zu arbeiten, nicht immer erfolgreich, weil dieser Prozess ja sehr viel Unsicherheit mitbringt, nicht immer die Antwort auf die Frage hat, die wir auch zum Schluss haben wollen. Du hast auch eben gesagt, die Iteration, dass auf einem Stand weitergearbeitet wird und noch nicht das perfekte Ergebnis da ist. Und das spricht ja auch so ein bisschen für unsere Arbeitswelt, dass wir sagen, eigentlich wollen wir immer direkt das perfekte Ergebnis. Eigentlich wollen wir immer, dass jemand genau weiß, wo steht er in 120 Jahren am Mittwoch. Was wünschst du dir von der Arbeitswelt, dass Menschen, die selbstbewusst und gestärkt aus eurem Prozess kommen, auch wirklich den Anklang in der Arbeitswelt finden, ihr wahres Selbst zu 100% auch leben zu können?
Ich glaube, das Wichtigste da ist tatsächlich, dass die Arbeitswelt einfach offen ist für diese Menschen. Also die Arbeitswelt muss halt wieder menschlicher werden, finde ich. Das habe ich schon vor Jahren selber beobachtet. Wir haben so viel auf Produktivität geschaut und ne, wie können wir den Output irgendwie besser und größer machen und dieses höher, schneller, weiter. Das ist halt kein Fit für die Menschen, glaube ich, die bei uns rauskommen. Und gleichzeitig aber ein Appell eher so an die ganzen ArbeitnehmerInnen da draußen oder die Menschen, die in der Arbeitswelt unterwegs sind, so mutig zu sein und das eigene Selbst auch auszuleben und den eigenen Weg zu gestalten, aber gleichzeitig auch die Arbeitswelt zu gestalten. Also es ist, glaube ich, so von beiden Seiten, ne, dass man quasi einmal auf Arbeitnehmerseite quasi den Mut aufbringt, man selbst zu sein und mutig voranzugehen und zu gestalten und die eigenen Bedürfnisse zu äußern und auf Arbeitgeberseite, also Wirtschaftsseite, die Offenheit dafür zu haben, die eigenen MitarbeiterInnen auch zu hören und gemeinsam mit denen eben den Weg zu gehen. Und ich bin da jetzt auch nicht so, wie nennt man das, Illusion, also ich habe da keine Illusion, dass das von heute auf morgen passiert. Sondern.
Nee, es ist ein Prozess, aber dem entgegen stehen dann ja auch so Sachen wie, ja, die Arbeitswelt ist komplett verweichlicht. Was passiert denn, wenn jetzt jeder macht, was er will? Es muss ja auch noch Leute geben, die dann arbeiten. Und das sind natürlich ja auch so Sachen, die erstmal aufgelöst werden müssen, um zu verstehen, es geht beides. Es geht ein Unternehmen, das hochprofitabel ist und es geht sogar noch besser, wenn da Menschen arbeiten, die verstehen, warum sie da arbeiten und die auch sich selber damit identifizieren können, was nicht heißt, dass sie sich da komplett für abbrennen müssen, sondern dass ich weiß, ich arbeite hier, das entspricht zu einem sehr, sehr großen Teil meinen Werten und bestenfalls zu 100%.
Ja, absolut. Und es gibt ja auch immer mehr Beispiele dafür, dass es halt funktionieren kann. Das, finde ich, ist so ein bisschen die Luxussituation heutzutage. Es gibt ja wirklich richtig viele auch internationale Beispiele, die zeigen, dass es halt gut funktioniert, wenn man eben miteinander arbeitet und die Mitarbeitenden auch wirklich ins Zentrum stellt von dem, was man tut. Und es gibt ja auch mittlerweile schon Lösungen in unterschiedlichsten Branchen. Und das zeigt ja, dass es funktioniert.
Ja.
So.
Liebe Phyllis, vielen, vielen, vielen Dank. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden so weiterreden. Aber wir wollen ja hier auch ein bisschen auf unser aller Zeit achten. Aber vielen, vielen Dank für deine Worte. Für alle, die dir jetzt sagen, das war mir noch nicht genug, ich will mehr. Wir haben über euer Buch gesprochen. Wo kann man euch noch finden? Wo ist der beste Ort, um mit euch in Kontakt zu treten?
Genau, also das Buch gibt's im Buchhandel, das kann man quasi überall einfach kaufen. Ja. Und wir sind natürlich auch online unterwegs, also worklife-romance.de auf Instagram. Es gibt auch worklife-romance auf LinkedIn. Ihr könnt euch auch super gerne mit mir direkt vernetzen.
Da linke ich alles in den Shownotes.
Genau, also einfach auch bei LinkedIn oder Instagram. Ja. Und ihr könnt uns auch einfach immer gerne auf uns einfach zukommen. Also es besteht die Möglichkeit, eine kostenfreie Sprechstunde zu nutzen. Da sprechen wir dann einfach über Life Design. Das kann man sich ganz einfach über unsere Webseite worklife-romance.de buchen. Und wir freuen uns immer sehr, wenn Interessierte einfach auf uns zukommen, wir uns auf einen Kaffee digital in der Regel treffen, weil wir eine Remote-Firma sind, aber einfach in Austausch zu kommen. Also ihr braucht keine Angst haben, uns zu kontaktieren. Wir sind sehr nett und wir beantworten auch auf jeden Fall die Anfragen.
Sehr gut. Ihr macht die Arbeitswelt Stück für Stück ein bisschen besser mit den Menschen, die in der Arbeitswelt sind und die Strukturen darin. Und dafür bin ich euch von ganzem Herzen dankbar. Schön. Ich bin auch dir extrem dankbar für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und tausend Dank, dass du im Gespräch mit mir warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das sehr nette Gespräch, was jetzt echt wie im Flug vergangen ist.
Ja, ne?
Ja, total, total. Also vielen Dank, dass ich da sein durfte und über die Themen sprechen durfte, die mich begeistern.
Das hat man gesehen. Vielen Dank.
Gerne.